Euch allen einen guten Morgen und ich habe für euch heute ein Thema mitgebracht in der Predigt, das ich überschrieben habe mit dem Satz Geld oder Leben. Geld oder Leben. Das ist jetzt keine Räuberpistole, die ich hier erzählen werde oder irgendwie ein Banküberfall. Im Gegenteil, Geld oder Leben, das ist durchaus ein Thema, was im Moment total spannend ist. Wir hatten gerade am Wochenende einen riesigen Gipfel, den Entscheidungsgipfel in Brüssel um die Zukunft des Euros, Rettung der Banken. Und wieder ging es um viel Geld. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass Angela Merkel weiß, was sie tut und die vielen anderen, die dort auch sind, dass sie wissen, was sie tun. Und vor allen Dingen, dass unsere Einlagen irgendwo gesichert sind, wenn wir denn welche haben. Die einen retten sich vielleicht noch in Gold, die anderen hoffen, dass die deutschen Einlagen irgendwie doch tragen. Man könnte meinen, Geld regiert die Welt. Ich war mit OM zusammen auf einem Missionseinsatz und dort haben wir eine Umfrage zum Thema Geld gemacht. Und in dieser Umfrage haben wir die Menschen gefragt, was regiert in der Welt, was kann die Welt verändern? Und tatsächlich war die Aussage der meisten Menschen Geld. Geld regiert die Welt. Und das ist auch so, in unserer scheinbar so, denn in unserer Gesellschaft, da wird alles in Geld gemessen. Vertragsverletzungen. Ich muss doch nochmal auf die EM zu sprechen kommen. Da gab es nämlich eine ganz kuriose Szene, Geschichte, da hat dieser dänische Stürmer gejubelt. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Dieser dänische Stürmer hat bei seinem Torjubel gejubelt, hat dabei sein Trikot hochgezogen. Es war unmöglich, man konnte seine Unterhose erkennen. Das war jetzt nicht das Problem, denn auf dieser Unterhose war eine Firma abgedruckt und diese Firma konnte man jetzt voll erblicken im Fernsehen. Und dieser Stürmer wurde von der UEFA verdonnert zu einer Vertragsstrafe von 100.000 Euro, weil das kein offizieller Sponsor war. 100.000 Euro für eine Unterhose. Da habe ich gedacht, das ist ganz schön teuer, das Ding. Da wird Vertragsstrafe in Geld gemessen. Und wahrscheinlich geht es anders. Stellt euch vor, man bricht mir ein Bein. Dann kann ich Schmerzensgeld einklagen. Da heilt mein Bein nicht besser. Dadurch habe ich nicht weniger Schmerzen. Aber man versucht mit Geld so ein bisschen mehr Gerechtigkeit mir zu verschaffen. Oder stellt euch vor, in der Dusche meines Sportstudios würde ich in einer ungünstigen Situation fotografiert werden und jemand postet das irgendwie bei Facebook oder stellt es in die Zeitung. Vielleicht noch mit einer zweideutigen Aussage darunter. Was könnte ich machen? Ich könnte denjenigen verklagen. Ich könnte, weil gegen meine Ehre verstoßen wurde, Geld einklagen. Das lindert nicht den Verlust meiner Ehre. Dadurch bekomme ich nicht wieder meine Ehre zurück. Nein, ich bekomme einfach nur ein wenig Geld dafür, dass meine Ehre verletzt wurde. Unsere Zeit wird auch in Geld berechnet. Und wer Geld hat, der kommt in Zugzwang. Sowieso in so unruhigen Zeiten wie der Bankenkrise. Aber das war schon immer so. Auch zur Zeit von Jesus war das so. Und ich habe eine Geschichte herausgesucht aus Lukas 12, die das ein wenig deutlicher macht, was Geld ausmacht. Und zwar steht diese Geschichte in Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Ihr könnt hier vorne gerne mitlesen. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch gesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Die Situation könnte eigentlich eine sein wie die von uns heute. Da sind zwei Männer, beide haben Schwierigkeiten mit ihrem Hab und Gut. Der eine, der hat es noch nicht und der andere hat zu viel davon. Und wer weiß nicht wohin. Beide werden hier von Jesus nicht als besonders habgierig beschrieben oder die Raffzahn der damaligen Zeit. Der erste, der will einfach nur sein Recht. Der steht in der Menge und sagt, Jesus, mir ist Unrecht getan worden. Sein Bruder müsste ihn auszahlen. Mindestens ein Drittel des Wohlstandes, des Erbes, das gehört eigentlich ihm. Und der weigert sich wohl, das auszuzahlen. Diesen Mann, der wird betrogen. Ist er da nicht bei Jesus an der richtigen Stelle? Ist Jesus nicht derjenige, der sowieso für die Armen und Bedürftigen und für diejenigen steht, denen Unrecht getan wird? Ist Jesus nicht mit seiner Weisheit eigentlich genau richtig da? Das Problem zu lösen, irgendwie mit einem weisen Spruch oder mit einer autoritären Antwort? Aber Jesus reagiert so gar nicht wie erwartet. Der lässt sich da nicht irgendwie vor den Karren spannen, der macht sich nicht zum Richter der damaligen Zeit. Im Gegenteil, der sieht diesen Mann, der auf sein Erbe wartet, der sieht ihn in einer Gefahr. Von dieser Gefahr erzählt Jesus in dem Gleichnis und so lernt man den anderen Mann kennen. Der ist auch nicht unbedingt gierig, gut, er ist reich, aber nicht unbedingt versessen aufs Geld, das wird nicht erzählt. Jesus beschreibt ihn als reich, als jemand mit ziemlich viel Glück, würde ich sagen. Der hat nämlich eine dicke Ernte eingefahren. Die Ernte war so gut, dass er sich das erstmal überlegen muss. Der kommt erstmal ins Nachdenken. Denn er kann sein Korn ja nicht einfach an den Weg ranschmeißen und verrotten lassen. Das muss doch gebraucht werden. Das ist doch hart verdient. Dafür hat er doch alles eingesetzt. Beide Männer machen sich Gedanken über ihr Wohlstand, über ihr Geld. Und das aus Gründen, die durchaus bekannt sind. Auch uns heute. Der eine denkt an sein Erbe und überlegt, was könnte ich damit nur machen? Vielleicht hat er sogar schon einen Plan. Die Fortbildung für die neue Arbeitsstelle, die könnte man damit gut bezahlen. Und das würde ihm völlig neue Möglichkeiten eröffnen, etwas höher zu steigen auf der Karriereleiter. Oder er könnte sich einiges auf die hohe Kante legen, die Lebensversicherung noch ein bisschen aufbessern. Zur Sicherheit, zur Vorsorge. Wer will denn bitte als Depp dastehen, wenn irgendwie das Finanzsystem zusammenbricht und er nicht vorgesorgt hat? Da steht man doch dumm da, oder? Wenn der Kredit platzt. So eine Finanzlücke, das möchte man sich ja nicht erlauben, schon gar nicht seiner Familie. Deswegen ist Altersvorsorge durchaus richtig und angebracht. Und er hatte eventuell sein Erbe dafür schon verplant. Eine vorsorgende Rolle spielt hier das Geld. Für den reichen Mann in dem Gleichnis von Jesus ist die Situation ähnlich. Der will endlich raus aus seiner täglichen Mühle. Endlich will er mal das genießen, für das er jeden Tag antritt. Von morgens bis abends kümmert er sich da um seinen Hof, kümmert sich um seine Ernte, um die Erntemaschinen, um die Mitarbeiter, die er hat. Und endlich will er mal ausruhen, aus dieser Mühle raus. Das ist wie ein Lottogewinn. 10.000 Euro im Monat, die nächsten 20 Jahre. das hätte er sich doch mal verdient. Und mit dieser Sicherheit, mit diesem Korn, was er da auf einmal einfährt, mit dem ganzen Glück, was er hat, kann er das doch machen. Das ist doch die seine Sicherheit für ein sorgenfreies, sicheres Leben, oder? Kann Jesus was dagegen haben? Jesus sagt hier einen Satz, der in seiner Deutlichkeit mich sehr hinterfragt hat. Ja, er hat mich sogar erschreckt. Ich musste den mehrmals lesen, um den zu verstehen. Denn der sagt etwas ganz anderes als das, was mir überall vorgehalten wird. Jesus sagt, das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Stimmt das? Die PISA-Studie sagt doch da was ganz anderes. Diejenigen, die genug Geld haben, die können sich die besten Schulen leisten. Die kriegen doch die beste Bildung. Da kann man doch mit Abitur doch richtig was machen. Wenn der Papa genug Geld auf der hohen Kante hat für mich, dann kann ich das beste Studium absolvieren. Ich bekomme garantiert einen Job, der hochdotiert ist. Ich habe die Eintrittskarte in die High Society. Oder? Irre ich mich? Das ist doch das, was uns gesagt wird. Wir haben hier in Heidelberg unheimlich viel Kultur. Im Rhein-Neckar-Kreis ist unglaublich. Jedes Mal wieder fange ich darüber an zu schwärmen. Mit Geld, da kann man sich Kultur leisten. Damit eröffnet sich doch mein Horizont. Das ist irre. Mein Leben wird doch dadurch wunderbar, oder? Ich kann mit dem Geld ins Theater gehen. Na gut, im Moment ins Zelt, aber bald auch ins Theater. Ich kann mir große Vorträge anhören, die Geld kosten. Ich kann mir Zeitungen leisten, tolle Konzerte, Eishockey in der ersten Liga, Handball in der ersten Liga, Fußball in der ersten Liga. Na, wenn das nicht was ist, oder? Das macht mein Leben doch reich. Wir leben doch hier First Class. Macht Geld nicht da doch einen Unterschied? Das alles soll davon, mit dem ganzen Geld, was ich habe, davon soll mein Leben nicht abhängen? Es muss doch einen Qualitätsunterschied von meinem Leben hier geben zu dem Kind, was im Slum in Rio de Janeiro lebt, oder? Das hat nämlich kein Geld. Das muss nämlich zusehen, wie es was zu essen bekommt. Von Bildung reden wir gar nicht. Von Lesen und Schreiben. Das muss doch einen qualitativen Unterschied geben zwischen meinem Leben und dem Leben von diesem Kind. Oder? Jesus sagt, das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Mein Leben hängt nicht vom Geld ab. Mein Leben hängt nicht vom Wohlstand ab. Und auch nicht von meiner Bildung. Geld beeinflusst allerdings die Qualität unseres Lebens. Allerdings anders, als wir uns das vorstellen. Was macht Geld mit uns? Was macht Geld mit uns? Wenn man sich diesen Mann in diesem Gleichnis mal anschaut, dann fällt auf, wie intensiv der sich mit seinem Glück, mit seinem Gewinn erstmal beschäftigt. Und das ist, muss man sagen, ist sehr vorbildlich, ne? Dieser Mann, der geht in sich, der reflektiert, der überlegt, was kann ich damit machen? Der sagt nicht einfach, ich habe es geschafft, alles gut. Nein, der ist gewissenhaft. Im Leadership, im Leiterschaft, wäre das große Vorbild. Eine 360-Grad-Coaching hätte der überhaupt nicht genötigt. Das kann der selber, der Reflexion, sowas hat der drauf. Das ist nicht der Schlechteste, oder? Das wäre das absolute Vorbild für jeden anderen. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie schlecht er dran ist. Und das sieht man an der Kultur damals. Er kann nur, scheinbar nur mit sich selber sprechen. Sein Geld macht einsam. Geld macht einsam. Dr. Bailey, ein Kenner des Orients, hat gesagt, das ist ein ganz trauriges Bild hier. Denn im Nahen Osten, da treffen sich die Dorfbewohner um wichtige und auch völlig unwichtige Entscheidungen erst nach ganz langem Absprachen und Aussprachen mit den Freunden und mit der Familie und mit den Nachbarn erstmal durchzusprechen. Die entscheiden das gemeinsam. Die Dörfer und die Gemeinschaft ist damals so eng gewesen, dass da alles Palaver wurde von A bis Z. Was dich betrifft, das betrifft auch jeden anderen. Da wird stundenlang debattiert mit Familie und mit Freunden. Aber Moment, mit wem diskutiert denn der Mann? Der diskutiert mit keinem. Der hat anscheinend keine Freunde. Der lebt völlig isoliert von aller menschlicher Gemeinschaft um ihn herum. Und der Einzige, mit dem er darüber reden kann, ist er selber. Dieser Mann hat alles. Der hat viel Geld, der ist intelligent, der ist erfolgreich. Und er ist isoliert und einsam. Auch von Gott. Denn eine gute Ernte damals wurde durchaus gleichgesetzt mit einem besonderen Segen von Gott. Aber Gott findet in seinem Wortschatz keine Erwähnung. Man muss sich mal seinen Wortschatz anschauen. Wenn man diesen Text nochmal liest, da ist die Rede von meiner Ernte, meinen Scheunen, mein Getreide, meine Vorräte. Und ein Wort, was häufig vorkommt, nein, was das häufigste in diesem Text ist, ist das Wort ich. Er ist völlig auf sich fixiert. Macht Geld einsam? Diesen Mann ja. Aber uns heute doch wohl nicht, oder? Wir haben doch Freunde. Allerdings sprechen wir nicht über Geld, denn das ist ja ein Tabuthema. Wenn man ein Fettnäpfchen sucht, dann fragt man den anderen, wie viel er verdient. Dann hat man auf jeden Fall eins gefunden. Und ich selber werde auch ungern danach gefragt, wie viel ich verdiene. Wie viel ich denn auf der hohen Kante habe. Wie schwer fällt es uns denn, andere zu fragen, kannst du mir was geben? Hast du mal 5 Euro? Das fällt uns doch schwer. Da ist Angst vor Neid da. Und das sorgt dafür, dass wir dieses Thema aussparen, dass der Klingelbeutel und die 50 Euro, die man da vielleicht reingetan hat, doch sehr versteckt da reingetan werden. Weil man denkt, der Nachbar könnte ja was sehen. Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Oder etwa nicht. Und wo endet das? Beim Anlageberater? Mit dem kann man vielleicht noch sprechen. Aber der will ja auch Geld von einem. Macht Geld nicht doch einsam? Die zweite Eigenart des Geldes ist, dass sie eine gewisse Macht über uns ausübt. Eine Macht über unser Leben. Eigentlich erwarten wir uns von Geld Sicherheit. Aber wenn ich noch ein paar tausend Euro auf der Bank habe, dann ist das sicher. Wenn ich mein Auto kaputt fahre, dann kann ich mir ein neues kaufen. Es soll uns Sicherheit irgendwo geben. Aber wenn wir dann Geld haben, dann fangen unsere Gedanken an zu kreisen und man beschäftigt sich damit. Denn Geld bringt uns in einen Zugzwang. Was mache ich denn damit? Denn das Geld auf der Bank ist scheinbar doch nicht so sicher, wie man sich das erwartet. Der reiche Mann hier aus dem Gleichnis, der muss auf sein Reichtum erstmal reagieren, bevor er irgendwie sagen kann, nun ess und trink und sei glücklich. Bis dahin ist er massiv beschäftigt mit seinem Geld. Der ist beschäftigt damit, ein Abrissunternehmen zu besorgen, ein neues Bauunternehmen, damit seine Scheunen neu gebaut werden können. Und seine Gedanken, die kreisen immer nur darum, was später einmal sein wird. Jetzt habe ich keine Zeit, ich muss ja mein Leben sichern. Hauptsache, ich kann später mein Leben genießen. Der tut so, als hätte er ewig Zeit. Aber er hat es nicht. Im Gegenteil. Man beschäftigt sich mit Geld, sein Geld zu sichern, obwohl es doch eigentlich sicher sein sollte, mich sicher machen sollte. Jesus fordert hier zu einer Entscheidung heraus, Geld oder Leben. Der macht das nicht so plakativ, wie ich das mache. Der macht das ein bisschen netter. Der kommt hier nicht mit einem provozierenden Satz, Geld oder Leben. Der zeigt eigentlich nur die Konsequenzen auf. Wenn du dein Leben vom Geld und vom Besitz abhängst, wenn du erwartest, dass du mit Geld dein Leben reich machst, wenn du dir Glück und dein Leben kaufen kannst, wenn du das denkst, dann wirst du dein Leben verpassen, sagt Jesus. Wenn, dann. Nichts anderes passiert dem reichen Kornbauern hier. Denn inmitten seiner Überlegungen, inmitten seines Nachdenkens über seinen Erfolg, wie er sein Geld irgendwie sicher anlegen kann, da bricht Gott in seine Realität ein. Und auf einmal wird es doch ein Zwiegespräch. Naja, nicht wirklich. Denn Gott sagt einfach, du Narr, du törichter Mensch, was hast du dir denn dabei gedacht? Bist du so kurzsichtig und dumm? Du wirst überhaupt nichts genießen können von dem, was du hast. Dein Leben hast du verpasst. Nur um etwas klarzustellen, Jesus wendet sich hier nicht gegen reiche Leute. Der sagt nicht, Armut ist das beste Ideal, was man sich vorstellen kann. Nein, das sagt Jesus nicht. Hier geht es nicht darum zu sagen, der böse Mammon ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Nein, es geht darum, sich nicht von seinem Reichtum, von seinem Geld und von seinem Wohlstand bestimmen zu lassen und das, was man hat, gut einzusetzen. Denn wenn dir das passiert, dass du dich bestimmen lässt vom Geld, dann wirst du arm sein vor Gott. Echtes, erfülltes Leben wirst du komplett verpassen. Das ist das Schlusswort von Jesus. In Vers 21 sagt er, so geht es dem, der nur auf Gewinn aus ist. Und der ist nicht reich vor Gott. Nicht reich vor Gott. Das echte Leben, das kommt nur durch Gott. Das haben wir vorhin hier gesungen. Gott regiert. Nicht das Geld. Wenn du von Gott erwartest, dass er dich versorgt, dann versorgt er dich mit Essen und Trinken. Dann kannst du dein Leben auch genießen, denn er ist bei dir. Unser Leben hängt nicht ab von den schwarzen Zahlen auf unserem Konto. Es hängt nicht an der Bildung. Es hängt nicht an unserem Status. Es hängt nicht an der Kultur, die ich erleben darf. Das macht unser Leben nämlich nicht reich. Das Einzige, was unser Leben, was mein Leben reich macht, ist Gott. Unser Leben hängt allein ab von Gott und seinem Wohlwollen. Gott will unser Ratgeber sein, unser Gesprächspartner, wenn es ums Geld geht. Wenn wir mit ihm reden und hören, dann gewinnen wir echtes Leben. Dann sind wir nicht arm, arm vor Gott. Jetzt noch eine Preisfrage. Wie wird man denn reich vor Gott? Wie werden wir reich vor Gott? Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Wie werde ich reich vor Gott? Das erste, wenn Jesus ein Leben, das Geld in den Mittelpunkt stellt, als arm bezeichnet, dann muss der erste Schritt wohl sein, dass ich Gott in den Mittelpunkt stehe. Gott in meinem Leben den allerersten Rang verschaffe und den er einnehmen soll. Denn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wie mache ich das? Wie gebe ich Gott den ersten Rang? Zuallererst darin, dass du mit ihm redest und ihm dankst. Dankgebete sind das allererste, was Gott in den Mittelpunkt stellt. Denn es sagt etwas aus über mich. Je öfter ich Gott danke für alles das, was er mir gibt, für alles das, was er mir schenkt, da stelle ich Gott als denjenigen in den Mittelpunkt, der mir alles gibt, der für mich da ist, der mich versorgt und ich dastehe als derjenige, der dankend annehmen darf. Nicht das Geld steht im Mittelpunkt, Gott steht im Mittelpunkt. Jedes Dankgebet zeigt, wer in Wahrheit regiert. Gott regiert in Wahrheit. Und das macht mich frei und demütig, denn von diesem Gott, von dem darf ich alles erwarten in meinem Leben. Ich muss hinter nichts mehr herlaufen. Ich muss keine neue Sicherung mehr einbauen. Ich muss keine Immobilienfonds nehmen, weil die ja ach so sicher sind.
kann da sitzen und Gott danken. Halleluja, danke, dass du mich beschenkst. So werde ich zuallererst reich vor Gott, weil ich ihn in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Nein, in den Mittelpunkt unseres Lebens. Denn das hat Auswirkungen auf andere, wenn sie merken, dass Gott in meinem Leben im Mittelpunkt steht und nicht das Geld. Denn ich kann mich öffnen für andere. Ich brauche nicht nur die Fokussierung aufs Geld zu haben. Ich bleibe nicht einsam. Ich kann ehrlich werden vor anderen, auch in diesem Punkt. Und es lohnt sich, damit anzufangen. Nicht erst morgen, nicht erst übermorgen, nicht, wenn ich erstmal gesichtet habe, wie viel Kohle ich überhaupt habe. Nein, damit kann ich heute anfangen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du Gott in den Mittelpunkt stellst deines Lebens. Eine zweite Sache, die uns reich macht vor Gott. Setz deine Zeit und dein Geld clever ein. Teile mit den Armen. Das ist die Herausforderung, die Jesus uns stellt. Jesus sagt, klug ist es, auf das zu setzen, was bleibt. Das macht jeder Anlageberater genauso. Jesus sagt, legt euren Schatz da an, wo nicht Rost oder Motten hinkommen. Wo es Wertverlust gibt, wo es Inflation gibt. Schafft euch ein Konto an, wo es keine Wertschwankungen gibt. Und dieses Konto findet ihr nicht bei irgendeiner No-Name-Bank. Dieses Konto finden wir nur im Himmel. Der Kirchenvater Augustinus, der hat über diesen reichen Mann gesagt, er hat nicht gemerkt, dass die Bäuche der Armen ein viel sicheres Depot wären als seine Scheunen. Indem ich mein Geld verschenke und es denen gebe, die nichts haben, vervielfältige ich es auf eine Art und Weise mit einer Rendite, die ich nirgendwo bekommen kann. Denn Gott macht daraus neue Hoffnung, Gesundheit. Er macht daraus Zukunft, Trost. Gerade bei denjenigen, die nichts haben. Das ist eine Rendite, die bekommst du nirgendwo. Dagegen sind deine 3% nichts. Ich vervielfältige mein Geld, indem ich es teile mit Armen. Und ein Einschub da noch. Jesus differenziert hier gar nicht. Der unterscheidet hier nicht, welcher Arme sein Schicksal selbst verschuldet hat und wer es verschuldet hat. Der fragt nicht danach, hast du mit dem Geld spekuliert, du armer Mann? Hast du schlechte Anlagen gekauft? Oder warst du schon immer pleite? Jesus sagt einfach, teile das Geld mit denen, die nichts haben. Es hat dich nicht zu interessieren, was die Armen angeht. Gib das Geld den Armen. Ich mache etwas draus. Ich benutze dieses Geld gerne. Und meine Rendite, meine Währung, wie ich es dir heimzahle, die wird anders sein. Dein Kontostand im Himmel, der wird steigen. Du wirst reich sein vor mir, sagt Gott. Mal ganz ehrlich, das erfordert richtig Mut. Denn da muss ich abgeben von dem, was mich sicher macht. Und das fällt nicht immer leicht. Aber erst in dem Moment, wo ich abgebe, weiß ich, ob das Geld mich im Griff hat oder ich das Geld. Erst dann weiß ich das. Erst dann, wenn ich abgebe, weiß ich, ob mein Kontostand bei Gott gestiegen ist oder nicht. Geld oder Leben? Wie würdest du die Frage beantworten? Kannst du das schaffen? Kann ich das schaffen? Alleine wohl kaum. Und deswegen gibt es Gott. Geht in ein Zwiegespräch mit ihm. Es lohnt sich, mit ihm darüber zu sprechen, damit wir reich werden vor ihm selber. Und das möchte ich jetzt tun. Ich möchte beten. Danke, lieber Vater, dafür, dass du uns diese Herausforderung heute Morgen stellst. Ich danke dir dafür, dass du uns so reich gemacht hast, reich an Bildung, an Kultur, an Wohlstand, an Essen und Trinken und dass wir jeden Tag hier feiern dürfen, weil du uns so reich gemacht hast. Herr, du stellst uns aber auch in Frage. Du möchtest, dass wir vor dir reich werden. Und ich danke dir für dieses Gleichnis, das uns warnt, wo du uns warnst, aufzumerken, aufzuhorchen auf dich. Und ich möchte dich bitten, dass jeder hier seine Beziehung zum Geld neu hinterfragt, dass er herausgefordert wird, neu sich dich in den Mittelpunkt zu stellen, indem wir beten, indem wir dir danken und alles von dir erwarten, weil du uns versorgst. Das hast du zugesagt und dafür danke ich dir. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, was auch gut zum Predigtext passt.